NDR Info. Themenabend.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Themenabends, sagt Birgit Langhammer. Und wir diskutieren jetzt am liebsten auch mit Ihnen die Frage, wer kommt nach Merkel? Die CDU vor ihrem Bundesparteitag. Morgen geht es in Hamburg los und langsam steigt die Spannung. Sie können mitdiskutieren. Vielleicht haben Sie ja auch einen heißen Tipp für uns. Wer könnte das wohl sein morgen? 08000 44 1777 ist die kostenfreie Telefonnummer ins Studio. Nochmal 08000 44 1777 oder Sie können uns auch schreiben unter ndr.de/redezeit. Ja, nochmal kurz zusammengefasst, vielleicht haben Sie gerade eben das Forum schon verfolgt. Das war eine Überraschung nach der hessischen Landtagswahl Ende Oktober. Angela Merkel kündigte an, nicht mehr als Parteichefin zu kandidieren, obwohl sie doch immer fand, dass Parteiführung und Kanzlerschaft zusammengehören. Kanzlerin will sie bleiben. In wenigen Wochen haben sich nun einige Kandidaten positioniert und auf dem Parteitag morgen in Hamburg werden die Delegierten der CDU dann entscheiden, wem sie die Zukunft ihrer Partei anvertrauen wollen. An diesem Themenabend haben Sie im ersten Teil vor den Nachrichten schon ein Forum gehört zu den drei aussichtsreichsten Kandidaten, die ja auch auf Regionaltour unterwegs waren. Wir wollen jetzt bis 22 Uhr zusammen mit unseren Experten diskutieren. Stehen Merz, Spahn und AKK für unterschiedliche politische Strömungen? Und welcher Bewerber könnte die Flügel in der Union wieder miteinander versöhnen? Wir wollen auch etwas tiefer gehen, fragen, ist denn das Konzept einer Volkspartei überhaupt noch zeitgemäß? Und welches Profil braucht eine Partei wie die CDU? Es gibt viele Fragen. Wer kommt nach Angela Merkel? Thomas Christus hat sich in Hannover umgehört und da gab es erstmal einen Blick zurück.
Ja, Frau Merkel hat sehr viel gut gemacht. Nur ich denke, wenn jemand dermaßen lange im Amt ist, dann muss man wieder einen Wechsel stattfinden. Und wir haben es ja auch an Herrn Kohl gesehen, der ganz viel gut gemacht hat, aber irgendwo am Ende wurde es etwas flauer.
Interessant ist es, gar keine Frage. Und das würde ich mir wünschen von der CDU, mehr tun und mehr führen vor allen Dingen.
Also ich glaube, es braucht mehr direkt demokratische Elemente, weil die CDU als Partei ziemlich starr noch nach alten Strukturen funktioniert. Und ich glaube, es muss sich ändern in Richtung mehr Mitsprache, mehr Demokratie auch in der Partei selbst.
Meine Erwartung ein bisschen auf die modernere Ebene oder auch viel mehr für die soziale Ebene tun. Die Krankenhäuser, Altenpflege, Kindergärten, da denke ich, müssen wir auf jeden Fall ran.
Wenn es bei dem allgemeinen Reden bleibt, viel reden, wenig führen, vor allen Dingen wenig mitnehmen der Bürger, dann wird es nach wie vor schwierig werden.
Ich glaube, das ist wichtig, um auch noch mal einen gesellschaftlichen Konsens in die Partei hineinzutragen mit der Frage, was für Menschen repräsentieren eigentlich eine sogenannte Volkspartei?
Soweit schon erste Meinungen aus Hannover. Rufen Sie gerne an und diskutieren Sie mit. Wer kommt nach Merkel, die CDU, vor dem Bundesparteitag? Die Telefonnummer 08000 44 1777. Und ich freue mich sehr auf unsere Gäste heute Abend. Zum einen Frau Professor Dr. Ursula Münch. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Direktorin an der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Langhammer.
Morgen also der große Tag in Hamburg. Wie haben Sie die letzten Wochen in der CDU erlebt? War das doch etwas ganz Neues mit den Regionalkonferenzen?
Tatsächlich, das war etwas Neues. Da war auch so eine gewisse Aufbruchsstimmung zu spüren. Also die Leute haben wieder neues Interesse an dem Thema Politik, an der Frage, wie muss sich die CDU weiterentwickeln. Das hat auch durchaus ja die Öffentlichkeit mitgenommen. Das fand ich schon bemerkenswert. Man merkt aber dann eben auch, dass in der Öffentlichkeit natürlich auch so diese Kontroverse, die wir ja auch schon bei den Regionalkonferenzen gesehen haben, dass also durchaus da die Meinungen auseinandergehen. Und die Frage natürlich dann ist, was passiert eigentlich nach der Wahl mit denjenigen, die nicht zu den Gewinnern gehören?
Beides werden wir im Laufe dieser Sendung noch vertiefen. Wer wird es und was passiert mit den anderen? Ich begrüße in unserer Runde auch Ralf Bollmann. Er ist Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Ist es denn wirklich eine Öffnung der Union, wenn morgen dann aber nicht die Basis entscheidet, sondern die Delegierten? Also auch über 1000, aber nicht alle.
Also, dass die Delegierten entscheiden, finde ich vollkommen richtig. Ich bin ein großer Freund der repräsentativen Demokratie und glaube, dass viele der Probleme, die wir in den westlichen Demokratien im Moment haben, genau daher kommen, dass man immer denkt, man muss alles die Basis entscheiden lassen und gar nicht überlegt, welche Probleme man sich da einhandelt. Ich fand es eher ein bisschen schwierig, dass durch diese Regionalkonferenzenbeteiligung simuliert wurde, die ja am Ende gar nicht stattfand, weil das einfache Mitglied, das auf so eine Regionalkonferenz geht, hat ja doch am Ende wenig Einfluss auf die Entscheidung.
Auch dazu kommen wir noch in der Stunde jetzt und ich freue mich, dass Alex Krämer bei uns ist. Den haben Sie im ersten Teil dieser Sendung des Forums vielleicht schon, also vermutlich schon gehört. Er ist nämlich Hörfunkkorrespondent des RBB im ARD-Hauptstadtstudio. Ein Willkommen auch an Sie. Wie schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Hallo.
Und Sie waren ja auch nah dran an den, wir haben bis hierhin drei Kandidaten, wir sagen immer die aussichtsreichsten, vorgestellt, aber es gibt ja noch ganz viele kleine Finessen, also da schon der erste Punkt, da könnte morgen noch Kai aus der Kiste kommen, da könnte morgen tatsächlich noch ein Kandidat aufgestellt werden.
Na, nicht nur einer, das könnten noch sehr viele werden. Es gab ja, ich glaube, es hieß mal, es werden 15, die Interesse bekundet haben und bisher haben die keine Gliederung, keinen Kreisverband oder dergleichen gefunden, der sie vorgeschlagen hat. Aber wenn sie morgen einen Delegierten finden, der sie vorschlägt, dann könnten sie sich noch zur Wahl stellen und dann würde das mindestens die ganze Prozedur, wenn es viele sind, auch in die Länge ziehen, weil die müssen sich dann auch alle vorstellen, vielleicht befragt werden und das macht diesen Parteitag morgen auch sehr unsicher für die Zeitplanung. Es weiß keiner, wann wirklich ein Wahlergebnis da ist.
Und ein zweiter Unsicherheitsfaktor ist ja bestimmt auch die geheime Abstimmung, oder? Was passiert eigentlich um 21.11 Uhr jetzt gerade bei den drei Aussichtsreichsten? Meinen Sie, die telefonieren noch oder die schicken noch WhatsApp an ihre vermeintlichen Freunde? Wird da noch beeinflusst?
Also ich gehe davon aus, dass es gibt ja noch Treffen verschiedener Landesgruppen. Die Delegierten werden ja entsandt von den Landesverbänden und da sitzen die Delegierten aus den jeweiligen Ländern auch zusammen. Und da machen die drei, ich glaube nicht flächendeckend, aber der eine oder andere bei diesem oder jenem Landesverband auch noch die Runde. Und es gibt ja andere Parteigliederungen, wo man auch noch hingehen kann.
Ja, ja, also da wird es heute Abend sicher noch viel drüber gesprochen in den einzelnen Gliederungen der Partei.
Und trotzdem, Frau Professor Münch, eine geheime Abstimmung. Heißt es, wir können da alle nochmal überrascht sein, weil die es gibt bis hierhin, vielleicht das auch noch mal zusammengefasst, wie auch eben schon im Forum gehört, es gibt so ein bisschen Stimmenverteilung. Also Jens Spahn wird nicht ganz so großer Erfolg vorausgesagt und dann würde es sich wohl doch entscheiden zwischen Herrn Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer. Glauben Sie, dass da noch ja wirklich die Überraschung kommt, weil es geheim ist?
Also erstens, weil es geheim ist, also ich glaube schon, dass da noch Überraschungen eintreten können. Insofern, also ich glaube nicht, dass jetzt Jens Spahn wirkliche Chancen hat, aber dass sich tatsächlich vielleicht unser aller Wahrnehmung, wer vorne liegt, beziehungsweise unsere Wahrnehmung, dass es doch sehr eng zwischen den beiden Aussichtsreichsten wird, da können wir uns täuschen, weil wir kennen ja keine Umfragen unter den Delegierten. Die einzigen Umfragen, die wir kennen, ist, dass manche Meinungsforschungsinstitute insgesamt die Wählerinnen und Wähler repräsentativ ausgewählt befragt haben. Andere haben die CDU-Mitwähler Wähler repräsentativ befragt und wieder andere haben einfach so vom Meinungsbild von den Regionalkonferenzen geschlossen. Aber wir alle kennen keine wirklich verlässlichen Umfragen zwischen den unter den Delegierten und auf die kommt es morgen an. Und der Unsicherheitsfaktor ist natürlich auch, dass wir davon ausgehen können, dass da schon eine nennenswerte Anzahl von Delegierten ist, die sich relativ kurzfristig entscheiden, die sagen, ich möchte morgen auch. Also nicht, weil sie unfähig sind, sich zu entscheiden, sondern weil sie einfach auch sagen, wir wollen morgen die Kandidatin und die Kandidaten hören. Also insofern, da kommt schon sehr, sehr viel drauf an, wie die morgen auftreten.
Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob nicht einige von denen, die jetzt sagen, sie hätten sich noch nicht entschieden, sich in Wahrheit doch entschieden haben, es nur nicht sagen möchten. Das ist ja
das
dann immer
wissen wir alle
ein bisschen schwierig, wenn dann hinterher der andere gewählt wird und man hat sich schon so klar auf eine Seite gestellt.
Das mag sein, das stimmt.
Wobei, das fand ich tatsächlich auch in Ihrem Forum, auch in Ihrem langen Erklärstück, wie wir sowas ja auch nennen, das hat mich echt überrascht. Eben auch Stimmen, die gesagt haben, es kommt mir noch auf die 20 Minuten Performance morgen an. Man sollte ja meinen, selbst ein Durchschnittsradiohörer kam nicht an Regionalkonferenzen vorbei oder auch an der Berichterstattung. Man sollte schon meinen, dass jeder inzwischen weiß, wofür die drei jetzt zumindest stehen, oder?
Ja, also der das gesagt hat, das war Armin Schuster, auch Bundestagsabgeordneter und selber auch Delegierter. Der hat es ja noch präzisiert. Er hat gesagt, das ist eine Drucksituation und die ist Alltag auch für Parteivorsitzende und Bundeskanzler und der muss man sich dann stellen und deswegen gucke ich mir auch an, wie jemand sich in so einer Drucksituation bewährt. Das fand ich noch ganz schlüssig, wie er das begründet hat. Ich weiß auch nicht, ob er es bei ihm wirklich so offen ist. Er hatte uns, das war in dem Stück nicht drin, auch noch erzählt, er hätte am Abend vor dem Parteitag, also ich vermute mal, dass es, er wird heute gefahren sein, es wird gestern Abend gewesen sein, auch extra noch ein Treffen einberufen in seinem Kreisverband, weil er gerne mit Mitgliedern reden wollte, wie die die Stimmung wahrgenommen haben. Da waren sicherlich viele auch bei Regionalkonferenzen. Also er hat das auch wichtig genommen, was auf den Regionalkonferenzen passiert ist. Aber da war ganz klar, die Entscheidung will er am Ende schon selber treffen. Also er macht sich da auch so seine Gedanken. Und er hat tatsächlich uns gesagt, als wir ihn befragt haben für diese Sendung, er sei noch unentschieden zwischen Merz und Kramp-Karrenbauer. So
und das kann man sich ja auch vorstellen, wie das zustande kommt. Als Delegierter, man kann einerseits natürlich allein nach dem eigenen Vorlieben gehen. Dann hat das auch viel mit Sympathie zu tun. Und dann ist natürlich auch noch ein anderer Hut, den man sich aufsetzen kann, dass man sich sagt, was würde eigentlich der Partei am meisten nützen? Was ist für die Partei wichtig? Was ist vielleicht auch für das gesamte bundesdeutsche Parteiensystem wichtig? Und da schlagen also unter Umständen verschiedene Herzen und verschiedene Seelen bei den Delegierten. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass da mancher sagt, naja, ich entscheide tatsächlich relativ kurzfristig, red auch nochmal mit anderen und viele werden doch vielleicht nochmal ein bisschen beeinflusst.
Ich glaube, ein Punkt, warum möglicherweise manche wirklich unentschlossen sind oder sein könnten, ist, dass viele doch glauben, wenn man sich diese drei Bewerber anschaut, so richtig als Kanzler vorstellen kann man sich von denen noch niemand. Und damit haben, glaube ich, dann manche auch ein Problem.
Wir fragen dazu auch gleich den ersten Anrufer. Lassen Sie mich einmal noch die Nummer sagen. 08000 441777. Das Thema an diesem Themenabend hier auf NDR Info. Wer kommt nach Merkel? Sven Groß aus Heide ist in der Leitung. Guten Abend.
Moin, moin.
Sie sind der Erste, der einen Tipp abgeben darf.
Ja, ich würde mich freuen, wenn es Herr Spahn wird. Weil er für mich... ja klar, der Junge aufmüpfig ist. Man hat es gerade auch in dem Beitrag gehört, den ich wirklich sehr, sehr gut fand. Alles das, was sonst so eigentlich im Programm gar nicht gesagt wurde, ist da eigentlich rübergekommen. Also er ist immer so der Untergeburterte. Oh, eigentlich hat er gar keine Chance gegen die beiden Großen. Aber Herr Merz ist für mich weltfremd. Und Frau Karrenbauer wird meiner Meinung nach genauso weitermachen, wie es Frau Merkel getan hat. Und wenn einer wirklich für die CDU den Karren aus dem Dreck ziehen kann, dann wirklich mit einer Runderneuerung, dann der Herr Spahn. Und dann würde ich mich als Wähler auch wieder der CDU gegenwenden und sagen, jetzt kann ich euch wieder wählen. Weil ich habe durch die Politik und die Art und Weise, wie die Führung von Frau Merkel war, gesagt, ich kann diese Partei nicht mehr wählen. Es geht nicht.
Und das wäre ja auch dann, vielen Dank für Ihre offenen Worte, gerne. Herr Groß. Das ist ja genau ausschlaggebend, weil wir jetzt, und dazu kommen wir auch noch, bis hierhin ja immer davon ausgehen, dass wir zwar jetzt morgen auch in Hamburg erfahren, wer dann Parteivorsitzender oder Parteivorsitzende wird, aber warum das so ein Riesenthema ist überall, ist natürlich, dass dahinter auch steht, das wird der nächste Kanzler, die nächste Kanzlerin. Vielleicht an
also
Sie,
zumindest Kanzlerkandidat.
Ja, genau.
Wir wissen ja nicht,
Sie haben unbedingt. Mein Fehler. Sie haben recht. Da muss man, das muss man noch sehr viel differenzierter formulieren. Also Kanzlerkandidat, Kanzlerkandidatin der CDU. Aber inwieweit, Frau Münch, ist denn das auch mit eingerechnet wohl bei den Delegierten, dass es Menschen gibt wie Herrn Groß aus Heide, die sagen, je nachdem, wer da morgen zum Parteivorsitzenden, Parteivorsitzender gewählt wird, wird die CDU für mich als Wähler auch wieder attraktiver?
Also das ist natürlich genau der Punkt. Ich habe vorher über die unterschiedlichen Rollen gesprochen, in denen diese Delegierten morgen da sind. Einmal als Menschen, die mit einer eigenen Meinung haben, als Delegierte ihres Landesverbandes, womöglich als Mandatsträger. Und die positionieren sich natürlich dann auch mit eigenen Vorlieben und mit diesem Hineindenken, was passiert eigentlich und was bedeutet das für die CDU und deren Chancen bei den Wählerinnen und Wählern. Nur, das wissen die Delegierten natürlich auch nicht. Die können genau nur dasselbe machen, was wir jetzt machen, nämlich fröhlich mutmaßen, welcher dieser Kandidaten und Kandidatin dann womöglich bei den Wählern bei einer Wahl, die ja womöglich so, wenn das tatsächlich so laufen sollte, wie Angela Merkel das ankündigt, ja tatsächlich eine reguläre Bundestagswahl erst wäre. Also sprich, wir blicken auch noch drei oder fast drei Jahre voraus und dann wird es wirklich unwägbar. Da kann man Vermutungen anstellen, wissen tut es niemand, wie wer am besten bei den Wählern ankommt. Ja, und abgesehen davon sind die Wähler sehr unterschiedlich.
Weil Sie sagten noch drei Jahre, das ist natürlich auch eine Frage, mit welchem kann der möglichen Parteivorsitzenden künftigen, wird es noch etwas länger gehen und mit welchem wird es möglicherweise doch schneller zu Neuwahlen kommen, auf welchem Weg auch immer das möglich ist. Und das ist natürlich, viele Delegierte sind ja auch Bundestagsabgeordnete, für die auch eine Frage, ob sie jetzt Lust haben, schon wieder einen Wahlkampf zu machen. Und bei Umfragewerten, die ja zumindest zuletzt deutlich unter dem Ergebnis der letzten Bundestagswahl waren, eben möglicherweise auch ihr Mandat verlieren.
Und können wir auch ein Szenario entwerfen, Herr Krämer, Sie haben ja die Kandidaten auch nahe begleitet jetzt. Könnte man auch ein Szenario entwerfen, was da heißt, dass man auch bei der Union vielleicht doch wieder trennt zwischen Parteivorsitz und Kanzlerkandidat, Kanzlerkandidatin? Oder ist das...
Das war jetzt, das schwang selten so ausgesprochen mit, aber es schwang immer mit, dass es natürlich darum geht, auch nicht nur wer Parteivorsitzender wird, sondern wer führt diese Partei in die nächste Bundestagswahl. Also ich gehe davon aus, dass das die Parteimitglieder auf den Regionalkonferenzen so gesehen haben und dass auch die meisten Delegierten das so sehen. Denn das ist eine ungewöhnliche Situation, gerade für die Union, das zu trennen. Und sowas ist natürlich immer irgendwie denkbar, aber für wahrscheinlich halte ich das nicht. Und alle werden das im Hinterkopf haben. Ist das der oder diejenige, mit dem wir in die nächste Wahl ziehen wollen?
Naja, also es gibt ja schon einen führenden CDU-Politiker, der schon angedeutet hat, dass er sich auch anders vorstellen kann, nämlich Armin Laschet, der Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, der schon, als er gesagt hat, dass er nicht kandidiert um den Parteivorsitz, gesagt hat, naja, aber als Kanzler würde ich ja vielleicht zur Verfügung stehen. Und der ja zuletzt auch nochmal ein Interview gegeben hat, wo er gesagt hat, wir brauchen eine neue Art von Kanzlerschaft, was vielleicht auch schon zumindest ein Versuchsballon in diese Richtung war.
Aber das würde mich jetzt interessieren. Gehen Sie davon aus, dass das mit den drei Kandidaten auch denkbar wäre? Die melden ja schon alle durchaus Führungsansprüche an. Auch Frau Kramp-Karrenbauer wird da ja gerne mal unterschätzt, aber die will ja auch was. Also würden Sie das für denkbar halten, dass einer von den dreien sowas mitmachen würde? Also einen Kanzlerkandidaten Laschet?
Na, das hängt ja stark von den Machtverhältnissen dann ab und von der Frage, wie sozusagen die Performance von so einem neuen Parteivorsitzenden ist. Wir haben nächstes Jahr eine Reihe von schwierigen Wahlen. Europawahl, Landtagswahlen in Ostdeutschland. Kann schon sein, dass der neue Parteivorsitzende in dem Jahr so gerupft dasteht, dass man ihm die Kanzlerkandidatur vielleicht nicht mehr unbedingt zutraut. Also man weiß es nicht. Also ich sage immer jedem, der mich fragt, ich lege meine Hand dafür nicht ins Feuer, dass der Mensch, der morgen gewählt wird, wirklich Kanzler wird. Also Kandidatur und Kanzler sind doch unterschiedliche Dinge. So volatil, wie die politischen Verhältnisse im Moment sind, würde ich auch nicht völlig ausschließen, dass der nächste Bundeskanzler, Sie müssen sich jetzt festhalten, vielleicht sogar von der SPD kommt.
Und da machen wir eine neue Redezeit, wenn wir soweit sind.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das hatte ich ja eingangs gesagt, wir wissen ja auch nicht, wie sich diejenigen, die jetzt dem Verlierer oder der Verliererin morgen die unterstützen, wie sich dann dieser Teil der Partei dann auch positioniert. Also auch das hat natürlich eine Auswirkung dann auf die mögliche Kanzlerkandidatur. Und wenn da eine große Unzufriedenheit womöglich ausbricht, gerade auch mit Blick auf die Europawahl, wo man vermutlich nicht gerade triumphieren wird, könnte ich mir auch einiges an Szenarien vorstellen.
Ein Punkt, den wir in dieser Redezeit ja auch ansprechen wollen, ist, bevor wir dann auch wieder zurückkommen zum morgigen Geschehen, aber die generelle Richtung, also die Volkspartei. Wenn wir hören, Friedrich Merz sagt, er bringt die Union zurück auf 40%, das mag seine Vorstellung sein, aber sind wir überhaupt noch an dem Punkt, wo dieses System so in Stein gemeißelt ist, wenn wir doch gerade eigentlich bei aktuellen Ereignissen und Entwicklungen sehen, dass das geht komplett auseinander, das geht weg von diesem maximal eine Führungspartei oder dann eben eine Koalition aus Zweien.
Ja, ja, man sollte vor allem sehen, dass das eben nicht nur in Deutschland so ist und dass diese 32%, die die CDU bei der letzten Bundestagswahl hatte, wo viele Leute gesagt haben, es sei ein schlechtes Ergebnis, eines der besten Ergebnisse waren, was eine Mitte-Rechts-Partei auf der Welt oder in Europa zumindest bei Wahlen in den letzten Jahren bekommen hat. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die CDU nochmal die 32% schafft, ist ehrlich gesagt gar nicht so hoch, oder es ist zumindest eine Herausforderung. Und dass jetzt alle schon, beide chancenreichen Kandidaten, jetzt quasi im Vorfeld schon versprochen haben, sie bringen das wieder auf 40%, da ist die Enttäuschung meiner Ansicht nach schon programmiert.
Frau Professor Münch, davon nicht übersehen, argumentiert man da mit Alten, das hören wir ja eben auch immer, da haben wir auch eine Mail bekommen, mir macht's große Sorge, sollte Herr Merz die Wahl gewinnen, er steht in meinen Augen für eine CDU von früher, hat uns Agnes Kliefurt geschrieben. Also ist das auch ein Rückwärtsblick?
Naja, das ist immer eine Einschätzungssache. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, klar, Merz steht für was Rückwärtsgewandtes, und andere sagen, Merz steht für das, worum es womöglich voraussichtlich in den nächsten Jahren gehen wird, nämlich für die Frage, wie werden wir mit einer schlechter werdenden und sich präsentierenden Wirtschaft, einer schlechteren Wirtschaftsdaten, wie werden wir damit umgehen? Also da hat vermutlich Friedrich Merz deutlich mehr Kompetenzen. Das ist wieder Einstellungssache. Aber ich würde noch mal ganz zu der Frage mit den Volksparteien zurückkommen. Wir sehen ja, ich meine, 2013, die Bundestagswahl ist noch nicht so lange her. Damals hatten wir sehr bemerkenswertes Ergebnis für die CDU und für die CSU, das sich deutlich verschlechtert hat. Das ist völlig klar, und wir wissen auch, warum und worauf das überwiegend zurückzuführen ist. Aber das Interessante ist ja, es ist schwieriger geworden, diese disparate Gesellschaft ja zu verbinden. Und gleichzeitig ist es aber etwas, was sich sehr viele Menschen eigentlich wünschen. Also die Leute wünschen sich ja im Grunde nicht diese Zerrissenheit. Jeder für sich möchte gern die Auswahl der verschiedenen Parteien haben, möchte auch vielleicht was anderes mal wählen als eine Volkspartei. Aber die Zerrissenheit, das wünschen sich außer ein paar Extremisten eigentlich kaum jemand. Und insofern, dass die Nachfrage nach dieser Bindungskraft einer Volkspartei, die ist schon vorhanden.
Es kollidiert aber natürlich damit, dass die Akzeptanz für Kompromisse sehr oft nicht mehr so ausgeprägt ist. Und eine Volkspartei ist sowas wie ein wandelnder Kompromiss. Wenn sie so breit ist, muss sie intern eben schon Kompromisse machen, die man sonst in Koalitionen untereinander schließen würde. Und diese beiden Sehnsüchte nach klaren Positionen, aber keine Zerrissenheit, das widerspricht sich natürlich ein bisschen. Aber gut, der Wähler ist auch nicht immer in sich logisch. Das ist
also starke Führungspersönlichkeit bräuchte man schon, und gleichzeitig diese Basisverbundenheit. Also das ist im Grunde, das hatten Sie ja auch vorher bei diesen Hörerumfragen, was Sie am Eingang der Sendung gebracht haben, da hat man das ja rausgehört. Die Leute wollen einbezogen werden, aber dann soll es irgendwann auch mal eine klare Richtungsentscheidung geben.
Unser Thema an diesem Themenabend jetzt in der Redezeit hier auf NDR Info. Wer kommt nach Merkel, die CDU, vor ihrem Bundesparteitag morgen in Hamburg und der Abstimmung? Sie können anrufen 08000 44 1777. Und wir haben jetzt Wilhelm Rolfing in der Leitung. Guten Abend.
Hallo, wunderschönen guten Abend. Also meine persönliche Sichtweise ist die, dass die AKK, wie sie so schön heißt, für Deutschland, für die Menschen in unserem Land meiner Meinung nach sehr sympathisch ist, sich auch durchsetzen kann und starke Vorteile gegenüber dem Rest, also den anderen beiden hat. Wenn ich das Ganze aber dann so sehe, und da müssen wir uns Deutsche entscheiden, wir sind eine Wirtschaftsnation aus meiner Sicht, und wenn ich alles dann zusammennehme mit dem Wissen der Finanzwelt, mit dem Auftritt gegen Menschen wie zum Beispiel einem Herrn Trump, dem Chinesen oder auch Russland, dann sehe ich leider Vorteile für Herrn Merz, weil er für mich das größere Finanz- und auch andere das größere Auftretungsvermögen hat.
Herr Rolfing, Sie sind jetzt aber auch schon bei der Kanzlerfrage bzw. Kanzlerkandidaturfrage.
Naja, korrekt, aber die ist ja in irgendeiner Form für mich gefühlt die Folge des Ganzen. Aber es ist so, wir Deutschen müssen uns, oder beziehungsweise die Leute, die jetzt wählen, werden sicherlich der AKK gewisse Vorteile geben, weil sie also gefühlt menschlich durchsetzungsfähig für unser Land ist. Das sehe ich persönlich so. Aber sie müssen sich, und das müssen wir dann alle irgendwann vielleicht durchsetzen und beziehungsweise überlegen, was ist uns jetzt wichtig, dass nur Deutschland oder die Welt?
Herr Rolfing, ich danke Ihnen schon mal für Ihren Anruf. Bleiben Sie gern in der Leitung, vielleicht kommen wir gleich nochmal zu Ihnen zurück. Ich würde es gerne weitergeben. Kann man das so klar aufteilen zwischen der Wirtschaftsexpertin für die, ich sag mal, Außensicht auf Deutschland und AKK im Inland?
Also meines Erachtens, was Herr Rülfing anspricht, ist, glaube ich, so ein Dilemma, in dem sich vermutlich auch morgen viele Delegierte befinden werden. Dass man sagt, naja, die Kramp-Karrenbauer, die hat was, die kann sehr vieles, die kommt unheimlich sympathisch rüber. Und dann denkt man, und ich meine, die Delegierten sind ja sicherlich auch sehr doch Leute, die dann auch so diesen Verantwortungsaspekt ganz stark berücksichtigen, dass dann dieser Aspekt, dieser wirtschaftlichen Kompetenz, dass dann mancher sagt, also Herr Rülfing hat ja gerade gesagt, der hat leider auch Vorteile, Herr Friedrich.
Also ja, ich will, ja genau, deswegen genau wollen wir nochmal zurück.
Ja. Angesprochen.
Mhm. Herr Rülfing, genau die Frage nochmal zu stellen, also Sie haben das jetzt sehr pragmatisch für sich auseinanderdividiert, Herrn Spahn haben Sie gar nicht erst mit auf die Liste genommen, aber bei Herrn Merz haben Sie ja auch schon vorab ein bisschen Einschränkungen gemacht, also das wäre Ihnen auch gar nicht so lieb.
Die Einschränkungen sind, dass er teilweise recht deutlich formuliert, aber auch teilweise zurücknehmen musste. Das ist für mich dann schon eine Einschränkung. Mhm. Der Vorteil für ihn ist aber einfach, dass er in der Finanzwelt zu Hause ist und eine Wirtschaftsnation, die weltweit operiert, muss für meine Begriffe die Wirtschaft, muss der Wirtschaft den Vorrang geben und muss ihn, wenn er dann irgendwann welcher Nachfolger auch immer ist, in bestimmten Dingen zurückholen.
Herr Rülfing, vielen Dank für Ihren Anruf und für Ihre Gerne. Meinung. Einen Gerne. Schönen Abend für Sie. Morgen wissen wir alle mehr. Auf NDR Info sind Sie natürlich auch im Minutentakt informiert und dabei morgen den ganzen Tag. Wir wissen ja tatsächlich in Wahrheit nicht, wie lange es sich hinzieht. Wir sind aber vorbereitet, hier personell gut aufgestellt. Das nur am Rande. Wir hatten öfter jetzt ja auch schon die Frage eben nach Sympathie und tatsächlich kam ja auch in Ihrem Forum schon die Frage auf Frau Mann. Das ist tatsächlich wieder ein Thema, immer noch ein Thema, wenn wir zurückgehen. Angela Merkel wurde, ich erinnere mich noch, nicht so wahnsinnig viel zugetraut am Anfang. Müssen wir jetzt wirklich wieder die Frage stellen, ob wieder ein Mann dran wäre? Gibt es da Abfolgen?
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass viele von den Attributen, die jetzt dem Friedrich Merz zugesprochen werden von seinen Anhängern, dass das tatsächlich so Männerklischees sind. Und dass dieser Mann, wenn man sich mal ein bisschen näher mit ihm beschäftigt und was er gemacht hat, eigentlich sozusagen diese Entschiedenheit, die er simuliert, gar nicht hat. Ja, also das ist, er war auch in seinem Leben oft sehr unentschieden. Er war oft nicht sehr durchsetzungsstark, wenn man sich an seine kurze Zeit in politischen Führungspositionen erinnert. Er hatte übrigens auch in der Wirtschaft ja nie eine operative Führungsposition. Der Mann war Rechtsanwalt oder ist es immer noch mit ein paar Aufsichtsratsmandaten. Also ich finde, man sollte diese Wirtschaftskompetenz
lukrativen,
im Positiven
wie
im Negativen. Ja, aber man sollte nicht verteufeln, was er da gemacht hat, aber man sollte jetzt auch nicht sagen, der Mann weiß, wie man Unternehmen führt. Also das weiß er nämlich nicht. Ja. Aber es ist schon sehr, tatsächlich hängt auch von diesen Klischees ab. Und ich glaube, auch wenn die Leute das nicht so aussprechen, vielleicht sogar nicht mal sich selbst zugestehen, aber die Frage, ob es eine Frau sein soll oder ein Mann, spielt für viele Delegierte dann doch eine große Rolle.
Frau Professor Münch, ich möchte nochmal zurückkommen, was Sie in einem Nebensatz in der letzten Antwort gesagt haben, nämlich, dass es seit 2013 Veränderungen gegeben hätte. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal einhaken. Da geht es um die Parteienlandschaft und da geht es ja auch tatsächlich wieder um die Frage, wo positionieren sich Parteien? Und wenn ich das richtig rausgehört habe, dann sprechen Sie damit schon auch die AfD und die Zuwächse an, oder?
Mhm, natürlich. Wobei die Frage, das Thema, das Sie ansprechen, wo positioniert sich die Union? Und jeder dieser drei Kandidaten wird sich natürlich in erster Linie in der Mitte orientieren, weil dort sind die Wählerinnen und Wähler. Aber die Frage ist natürlich dann, und jeder nimmt es für sich in Anspruch, aber wir wissen nicht, aufgrund welcher Grundlage man tatsächlich dann darauf hoffen kann, dass es gelingt aus deren Sicht. Jeder nimmt für sich in Anspruch, dass er von der Mitte ausgehend andere Lager integrieren kann. Also Herr Merz und Herr Spahn wollen lieber und gucken vor allem auf das Lager rechts der Mitte und sagen, wir wollen uns dort so positionieren, gerade mit Blick auf die Migrationspolitik, dass wir auch Wählerinnen und Wähler wieder von der AfD zurückholen können. Frau Kramp-Karrenbauer nimmt das ja grundsätzlich für sich auch in Anspruch, hat vielleicht dann den Vorteil, dass sie weniger die Gefahr läuft, dass sie gleichzeitig auch das liberale Lager der CDU-Anhänger vielleicht nicht gleich mitverliert, weil das ist ja immer die Gefahr, das haben wir bei der CSU gesehen, man guckt nach rechts und verliert womöglich das liberale und auch eher christlich orientierte oder auch sozial orientierte Lager.
Herr Kremer,
also,
Sie
müssen beides können.
Sie sind im Hauptstadtstudio ja auch im Tagesgeschehen und wir haben jetzt schon sogar es noch ein bisschen zugespitzter gehört, die AfD halbieren. Das heißt, wenn man die Wähler zurückholen wollte, müsste man dann automatisch also doch noch einen größeren Schritt auch nach rechts machen?
Naja, zumindest gibt es Teile in der CDU, die das so sehen, dass man das so machen müsste. Andere sehen das nicht so, aber natürlich, das ist die Zwickmühle, in der sich die CDU befindet, seit die AfD aufgetreten ist und vor allen Dingen seit das Flüchtlingsthema eben so hochgekommen ist. Beim Euro war es ja noch ein bisschen anders verteilt. Und da kommt sie nicht so richtig gut raus, denn sie hat das Problem, wie Frau Münch das richtig geschildert hat, wenn sie zu sehr in diese Richtung geht, dann verliert sie auf der anderen Seite was. Sie kann nie so, wenn ich jetzt mal positiv formuliere, bei diesem Thema so konsequent sein, wie die AfD das ist. Das haben wir ähnlich gesehen bei der SPD. Die kann nie so viel versprechen, wie die Linke das tut. Das schafft sie einfach nicht. Und wenn sie sich zu sehr in diese Richtung bewegt, verliert sie in die Mitte. Und das ist genau die Zwickmühle der Volksparteien, die wir vorhin schon angesprochen haben. Wenn man eine Ein-Themen-Partei ist oder vielleicht mal maximal zwei Themen, dann ist das eben sehr viel leichter, klare Positionen zu vertreten. Und dann ist man zumindest für den Moment, ich weiß gar nicht, ob das auf Dauer hält, aber dann ist man, wenn ein Thema in einer bestimmten Zeit sehr stark die Diskussion prägt, dann ist man natürlich glaubwürdiger und wird dann auch mehr gewählt.
Ich würde vielleicht auch ein bisschen der Einschätzung widersprechen, dass sich die Kandidaten alle so in Richtung Mitte bewegen. Das war ja die Rhetorik.
Die ganz Parteien vor allem ja auch insgesamt
in
die Mitte.
Ja. Aber ich sag mal, ich fand das auffällig jetzt am Anfang dieser Kandidaturen. Wir haben das ja alle versucht. Friedrich Merz hat gesagt, wir müssen die grünen Wähler zurückkriegen. Darum hat sich Frau Merkel zu wenig bemüht, fand ich auch sehr originell. Die Kramp-Karrenbauer hat gesagt, Asylbewerber, die Straftaten begangen haben, dürfen nie wieder in die Europäische Union einreisen und so. Aber im Laufe der Regionalkonferenzen und dieses parteiinternen Wahlkampfs hat sich das doch sehr, sehr stark polarisiert am Schluss. Auch für und gegen Merkels Flüchtlingspolitik haben sich Merz und Kramp-Karrenbauer ja zuletzt sehr eindeutig positioniert. Und jetzt auch durch die Intervention von Schäuble und Altmaier wird jetzt doch ja sehr offen gesagt, dass es im Grunde doch um einen Flügelkampf geht. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wenn es da morgen, was ja manche voraussagen, so eine 52-48% Entscheidung gibt, ob die Partei sich von dieser Zerreißprobe so schnell erholt.
Dazu kommen wir, haben wir notiert, aber erst wartet schon Rea Böhme in der Leitung aus Greifswald. Sie haben Vorrang, Frau Böhme. Sie kommen aber auch noch mal zurück auf ein Thema, was wir gerade, glaube ich, schon hatten. Guten Abend.
Guten Abend. Ja, also ich habe auch mehr so die Perspektive auf eine mögliche Kanzlerkandidatur später. Und da halte ich AKK für besser geeignet, weil ich denke, dass sie mehr einen vermittelnden Politikstil anstreben würde. Ich glaube, dass wir bei manchen internationalen Akteuren ja jetzt so eine Art Hitzköpfigkeit haben, so wie bei Leuten wie Viktor Orban oder Trump oder so. Und da brauchen wir jetzt jemanden, der mit einer ruhigen Hand die Akteure zusammenbringt.
Wobei ja das auf jeden Fall, jetzt erstmal, wenn Sie auch die internationalen Beziehungen ansprechen, da hätten wir ja jetzt erstmal, so sagt sie selber, verlässlich nochmal für ein paar Jahre Angela Merkel als Kanzlerin. Trauen Sie der denn Vermittlung oder wie beurteilen Sie da die Kompetenz? Hat die aus Ihrer Sicht gut vermittelt unter den anderen Granden?
Ja, also ich denke schon. Sie hat auch, glaube ich, eine gute Fähigkeit, die Bedürfnisse der Leute einzuschätzen und sich auf sie einzustellen. Und bei Leuten wie Friedrich Merz, also der denkt, dass er zur Mittelschicht gehört, Multimillionär und so, da habe ich schon Zweifel, ob er sich überhaupt auf so einen Akteur einlassen kann und jemanden als Persönlichkeit wahrnehmen kann und auf den eingehen kann.
Wobei auf der anderen Seite auf der anderen Seite hören wir natürlich auch öfter, dass so Alpha-Männchen gegen Alpha-Männchen auch gar keine schlechte Konstellation sein kann. Also wenn man sich jetzt Trump und Erdogan und vielleicht noch Herrn Putin daneben vorstellt, weiß ich gar nicht, sollte man da nicht auch, was sagen die Herren in unserer Runde, könnte man sich mal probieren, da noch auch ein Alpha-Männchen mit dazu zu stellen. So mit dem Motto, so einen haben wir auch.
Ja, ich glaube, dass das sogar für manche auch ein Argument ist bei der CDU, die sich das jetzt überlegen, kann man sich Kramp-Karrenbauer mit Trump vorstellen oder so. Zumal Friedrich Merz ja auch internationale Erfahrung hat oder damit ja auch immer sehr renommiert, auch mit seinen transatlantischen Beziehungen und so. Trotzdem weiß ich jetzt gar nicht, wie gesagt, ich hatte es ja schon angesprochen, die wirklich machtpolitischen Erfahrungen von Merz sind ja auch nicht so umfangreich. Also ob der dieses Spiel beherrscht, wie man nicht nur harsche Worte auf der Bühne spricht, sondern wie man dann auch über Bande spielt und in diesen zähen Verhandlungen mit Leuten wie Putin oder Trump dann auch ans Ziel kommt. Vielleicht sogar eher Putin als Trump. Bei Trump haben, glaube ich, auch, hat auch Verhandlungsgeschick nicht viel Zweck unter Umständen, weil es so erratisch ist. Aber da bin ich mir auch nicht so sicher, ob Merz da schon mit allen Wassern gewaschen ist.
Das wäre aber ja auch, wie gesagt, eine Debatte, die dann auch in Zukunft erst anstünde. Wir sind jetzt einen Tag vor der Abstimmung, morgen vor dem CDU-Bundesparteitag in Hamburg mit unserem Themenabend, jetzt mit der Redezeit, mit der Frage, wer kommt nach Merkel? Und wir haben es jetzt schon ein paar Mal fast thematisiert. Jetzt ist es soweit. Die Flügelkämpfe bzw. auch die Unterstützung und die Frage, je nachdem wie eng das morgen wird, muss die Union doch federn lassen mit diesem System, Herr Krämer?
Durch diese Regionalkonferenzen oder durch einfach, weil es jetzt drei Kandidaten sind. Also natürlich ist es erstmal, wenn man es gewohnt ist, immer nur einen zu haben und plötzlich hat man drei und muss sich entscheiden, dann ist das natürlich eine Belastungsprobe und da kann da auch eine Zerreißprobe daraus werden. Ich glaube nicht, dass das jetzt an diesem System der Regionalkonferenzen liegt, dass man das gemacht hat. Das zumindest war die Stimmung, die ich dort wahrgenommen habe. Ich war bei dreien da und habe mir andere aus der Ferne angeschaut, die war eigentlich ziemlich friedfertig. Auch das, was dann als Konflikt an manchen Stellen kam, das war zum Teil dann auch zugespitzt. Wenn man die ganze Veranstaltung angeguckt hat, haben die sich nicht 3 Stunden gegenseitig behagt. Also die Regionalkonferenzen würde ich da nicht ursächlich sehen. Aber natürlich, Herr Bollmann hat es beschrieben, es hat sich jetzt gerade zugespitzt in den letzten beiden Tagen. Kann das schon dazu führen, dass man einen relativ großen Teil der Partei enttäuscht zurücklässt? Und es ist zum Beispiel auch jemand wie Schäuble, der sich jetzt positioniert hat, ist damit verbrannt hinterher für die Rolle eines Parteipräsidenten, der wieder irgendwas zusammenführt. Also ich hätte ihn da in einer Position gesehen, wenn er sich nicht so klar für Merz positioniert hätte, der, wenn Merz gewonnen hätte zum Beispiel, man hat ihn eh in diesem Lager eingeordnet, der aber in der Lage gewesen wäre, auf die andere Seite zuzugehen und zu sagen, wir nehmen euch jetzt alle doch mit. Und das hat er verspielt mit seiner Positionierung. Und je nachdem,
aber wie es morgen ausgeht. Aber darf ich einmal ganz kurz, weil das Argument hören wir öfter, vielleicht gehen wir da nochmal eins tiefer. Warum verspielt, wenn man sagt, na gut, er hat halt jetzt seine Präferenz geäußert und trotzdem, es wird am Sonnabend ja nicht nur der Parteitag fortgesetzt, sondern es wird ja auch in der Union weitergehen. Warum glaubt man dann da nicht, dass es auch für einen Herrn Schäuble oder für alle anderen, die sich positioniert haben, möglich ist, doch wieder das Ganze und das Verbindende zu sehen?
Na, ich glaube nicht, dass das unmöglich ist, aber bei Schäuble sehe ich schon noch mal eine andere Rolle, weil er eben so viel Respekt genießt und auch so viel Einfluss. Das ist auch was anderes, wenn sich da Wolfgang Schäuble positioniert, als wenn sich Daniel Günther positioniert zum Beispiel, weil Schäuble eben so viel Autorität hat, dass er, wenn es krachen würde, vielleicht es auch schaffen würde, da Leute an einen Tisch zu kriegen, wenn er sich nicht so auf eine Seite geschlagen hätte.
Das bekommt natürlich bei ihm dann auch gleich diese persönliche Ebene jenseits aller inhaltlichen Fragen. Also durch die Rolle, die er selber und Friedrich Merz nun mal biografisch haben und mit der Geschichte, die sie mit Angela Merkel haben, hat es dann halt jetzt doch so den Touch, die alten Männer holen sich irgendwie die Macht zurück, die sie leider jetzt 18 Jahre in der Partei und 13 Jahre, was die Kanzlerschaft betrifft, an Angela Merkel abgeben mussten, sozusagen so ein Rollback, was ja auch dann auch wieder dieses Konfrontative hat. Das ist eben in der Tat nicht so jemand, so ein jüngerer Nachwuchspolitiker, der sagt, ich schaue mir das jetzt mal ruhig an und der eine hat Vorzüge, der andere und so. Es ist dann wirklich Konfrontation und so habe ich das Interview eigentlich auch gelesen.
Mhm. Und dann aber doch wieder eine Spaltung, Frau Münch? Ja, genau.
Ja. Mhm. Also inzwischen haben sich ja doch mehrere positioniert. Ich hätte jetzt Schäuble sicherlich auch nicht dazu geraten, sich zu positionieren. Aber eins muss man ja auch sagen, die CDU ist ja insgesamt dann doch auch eine Partei, wo es jetzt nicht so starke Flügelkämpfe massive gibt, wie es zum Beispiel bei der SPD gibt. Die CDU ist insgesamt eine Partei, die der es immer darum geht, dann gestalten zu können, sprich regieren zu können. Also ich gehe jetzt mal davon aus, hoffe es natürlich auch ein bisschen, weil kein Mensch will von uns, dass wir jetzt ständig noch diese Personaldiskussion, dieses Nachtarocken haben. Aber ich gehe schon davon aus, dass da insgesamt nach dieser Wahl dann die Einsicht besteht, dass man sich jetzt nicht behaken kann, wer für wen war, sondern dass es dann im Grunde ja darum geht, dass der neue oder die neue Parteivorsitzende ja dann zum Beispiel den Generalsekretär aus dem anderen Lager nimmt oder eine Generalsekretärin, sprich, dass man Positionen dann auch wiederum innerhalb der Partei so besetzt, dass man auch nach außen hin deutlich macht, diesen Anspruch CDU als Volkspartei. Also es wäre also wirklich töricht von allen Beteiligten, wenn die sich jetzt darauf verkämpfen würden, wer für wen war. So blöd halte ich die CDU-Beteiligten nicht. Ich gehe davon aus, dass man das schon schafft, wie gesagt, durch kluge Personalentscheidungen jenseits des Vorsitzes das andere Lager und auch das andere Geschlecht, die andere Region einzubeziehen.
Generalsekretär, Generalsekretärin ist auch noch ein Thema, das ist dann ja bis hierhin auch noch Katze im Sack. Wollen wir da einmal auch noch ganz kurz, aber wirklich kurz, weil wir haben schon Herrn Losch in der Leitung, einmal kurz nochmal abklären, wieso hat sich da bis hierhin noch keiner positioniert und gesagt, ich komme mit XY im Tandem oder wenn ich es werde, ist mein Generalsekretär, Generalsekretärin XY. Also ist das schlau, das bis hierhin nicht zu benennen?
Ja,
oder
aus zwei naheliegenden Gründen, würde ich sagen. Zum einen, weil man sich dann auch angreifbar macht. Dann gibt es auch wieder Leute, die mit dieser Personalie nicht einverstanden sind. Leute, die sich vielleicht Hoffnung machen und dann schon vorher wissen, dass diese Hoffnungen nicht in Erfüllung gehen würden. Und umgekehrt, wenn die betreffende Person dann nicht zum Parteivorsitzenden gewählt wird, ist ja, wie man im Politikerdeutsch so schön sagt, dieser Generalsekretär ins B dann auch schon wieder beschädigt.
Verbrannt, sagt man, glaube ich, sogar noch härter. So, jetzt zu Ihnen, Andreas Losch aus Kaltenkirchen. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Langhammer. Also meiner Meinung nach dürften die Delegierten auch nicht die Zusammenarbeit mit der amtierenden Bundeskanzlerin, die ja auch noch für 3 Jahre vorgesehen ist als Bundeskanzlerin, außer Acht gelassen werden. Denn Friedrich Merz und Angela Merkel sind auch beides nur Menschen und zwischen den Vorkommnissen, die in der Vergangenheit waren, denke ich mal, dass da immer doch alte Wunden auch vielleicht wieder aufbrechen würden, die in der Zusammenarbeit mit Annegret Kramp-Karrenbauer nicht auftreten würden. Mhm. Dann war mir noch eingefallen, dass sich Annegret Kramp-Karrenbauer ebenso durchsetzen kann. Schließlich hätte sie es sonst nicht zur Ministerpräsidentin geschafft, wo eben einige Zweifel in den vorigen Anrufen herauszuhören waren. Und das Dritte, was noch auf eine Konferenz zutage kam, dass ja Friedrich Merz sich, wo ein bisschen gereizt reagierte, als Teil der oberen Mittelschicht zugehörig zählte. Und ich denke eher, dass er als Millionär dann doch eher der oberen Schicht zuordnen wäre.
Mhm. Herr Losch, darf ich eine Nachfrage stellen?
Ja, bitte.
Wenn Sie sagen, also ich nur für mich so, wenn Sie sagen, Merkel und Merz, da könnte es knallen, man muss schon auch sagen, Angela Merkel kann mit vielen, die muss ja auch immer noch mit Horst Seehofer. Die beiden haben sich ja nun wirklich gar nichts geschenkt in den letzten Monaten. Also glauben Sie nicht, dass es da auf einer politischen Ebene doch noch mal höher geht als die Verwundungen, Verletzungen oder vielleicht auch einfach angenervt sein untereinander?
Ja, ich denke, das sind beides Profis auf ihrem Gebiet. Und ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, das haben ja auch Angela Merkel und Horst Seehofer oft versucht und dann haben sie Friede beschworen. Und dann kam es aber trotzdem immer wieder mal zu kleinen Sticheleien, sei es über ein Zeitungsinterview und so. Und das würde der Zusammenarbeit sicherlich nicht dienlich sein und würde dann in der Bevölkerung auch wieder dazu führen, der CDU in 3 Jahren dann, wenn die Wahl dann erst stattfindet, dann wieder Stimmen kosten könnte. Mhm. Bei einer von Angela Merkel vorgeschlagenen Generalsekretärin AKK würde sicherlich die Zusammenarbeit harmonischer verlaufen und dann auch zu mehr Wählerstimmen führen. Und wie gesagt, was ich eben schon sagte, sie hätte es ja nicht zur Ministerpräsidentin im Saarland geschafft, auch wenn es ein kleines Bundesland ist, wenn sie sich nicht hätte durchsetzen können.
Herr Losch, herzlichen Dank für Ihre Erläuterungen. Ja, da war ja auch schon gleich die Erklärung mitgeliefert. Jetzt kommen wir natürlich auch noch mal zu Angela Merkel. Da an Sie, Frau Professor Münch, als Politikwissenschaftlerin, die Frage, 18 Jahre, wir haben es verfolgt. Geht sie nicht doch auch trotz allem morgen als, egal wer gewinnt und egal mit welcher Prozentzahl, als absolute Gewinnerin hervor, einfach weil sie jetzt strategisch alles richtig gemacht hat mit diesem Teilrückzug?
Also grundsätzlich wird sie sicherlich auf diesem Parteitag gefeiert werden. Da wird jetzt auch schon relativ früh so eine gewisse Verklärung natürlich auch stattfinden. Man wird sie womöglich und sicherlich auch mal irgendwann mal sehr vermissen, weil wir dann vielleicht auch lernen, was Angela Merkel tatsächlich auch alles wiederum gut gemacht hat, auch wenn sie sicherlich unbestritten auch viele Fehler gemacht hat. Also sie geht morgen auf jeden Fall als Siegerin hervor und das wird sich ja auch keiner der Kandidaten nehmen. Lassen. Also jeder der Kandidaten wird sicherlich auch in seiner 20 Minuten Redezeit natürlich darauf hinweisen, welche große Leistungen Angela Merkel vollbracht hat, egal was er oder sie dann persönlich denkt, wo auch die Fehler gelegen sind. Schlicht und ergreifend, weil jeder weiß, dass die Delegierten ja genauso auch überlegen, wie das der Herr Losch gerade angesprochen hat, dass man nämlich möchte, dass das gut funktioniert zwischen dem neuen Parteivorsitzenden und der noch amtierenden Kanzlerin. Also insofern auch das wird ein Aspekt sein, womit man versuchen wird, die Delegierten zu überzeugen. Also es werden sehr viele Lobeshymnen morgen zu hören sein.
Also die Entscheidung, jetzt Ende Oktober von Frau Merkel den Parteivorsitz abzugeben, das war ja nun wirklich wieder so eine typisch Merkel'sche Wendung. Mich hat das stark an das Frühstück von Wolf Ratshausen erinnert. Die Älteren wissen vielleicht noch, was gemeint ist, als sie damals
dem Stoiber, Edmund Stoiber
die Kanzlerkandidatur angetragen hat und damit aus einer scheinbar ausweglosen Situation sich doch als die Aktive und Handelnde präsentiert hat. So ähnlich war es ja auch, dass die Kandidatur von Merz dreut. Darüber gab es ja schon länger Gerüchte, vage Informationen. Das wusste sie natürlich auch. Und wenn das so gekommen wäre, wenn Merz gegen sie angetreten wäre, jetzt und sie hätte das verloren oder auch nur schlecht abgeschnitten, dann wäre sie als Kanzlerin im Grunde nicht mehr haltbar gewesen. Und jetzt hat sie sich aus der Sache einen Schritt rausgezogen.
Und vor allem natürlich auch rechtzeitig reagiert auf die wirklich nicht berauschenden Wahlergebnisse der Union bei der Bayern- und bei der Hessenwahl. Da wäre ganz, ganz schnell ganz großer Unmut hätte sich gegen sie gerichtet. Da hat sie sehr schnell dagegen reagiert und genau das sich dem entzogen.
In dieser Redezeit diskutieren wir, wer kommt nach Merkel, die CDU, vor ihrem Bundesparteitag. Sie können, 10 Minuten haben wir noch, Sie können noch durchrufen 08000 441777 oder Sie schreiben uns noch kurz unter ndr.de/redezeit. Wir haben jetzt einen Hörer aus Göttingen in der Leitung, nämlich Herrn Weber. Ich grüße Sie.
Ja, ich grüße zurück. Ja, falls ich mich im Datum nicht irre, ich wünsche einen schönen Nikolausabend.
Das stimmt.
Ja. Ich bin kein konservativer Wähler. Ich dachte trotzdem, rufe ich mal an. Ich finde es immer ganz gut, wenn es fair ist. Ich möchte einer Sache nochmal einen eigenen Dreh geben. Herr Schäuble, also es wurde darüber geredet, dass er sich positioniert hat und irgendwie hätte er es besser nicht tun sollen, stünde ihm nicht zu, weil er ja so große Wirksamkeiten hätte. Das ist ja grotesk. Das ist ja, ich meine, weil dass jemand sich, weil er diese Position hat, deswegen nicht einmischt. Ich meine, jeder weiß, dass Frau Kramp-Karrenbauer die Kandidatin von Frau Merkel ist. Sie hatte sogar Frau Merkel 2.0 genannt und so. Ich meine, Frau Merkel hat ja auch Einfluss. Jeder, der jetzt kann, nimmt Einfluss. Warum sollte ein Herr Schäuble das nicht tun? Das finde ich wirklich spannend, solches zu vernehmen. Das finde ich grotesk. Ich meine, der Herr Günther hat das schon lange getan und das tun viele Leute der Reihe nach. Und warum sollte das ein Herr Schäuble nicht tun dürfen? Das finde ich, und ich vertrete weder Frau Kramp-Karrenbauer noch Herrn Merz oder da ist ja noch ein Dritter im Spiel.
Herrn Spahn, CDU, aber der ist irgendwie, der spielt bei uns schon gar keine Rolle mehr.
Ich weiß, ja. Aber dass das so auch insgesamt, wenn darüber berichtet wird, auch gerade beim NDR, da kommt immer Frau Kramp-Karrenbauer ziemlich eher besser bei weg, letzten Endes dann. Das ist auch eine Positionierung. Also warum sollte sich einer Schäuble nicht positionieren dürfen? Ich finde, da ist viel parteipolitisches Prozedere dabei und da sollte sich niemand verstecken müssen.
Aber Herr Weber, es ging uns ja nicht um die Frage, dass wir das nicht gut finden, dass sich jemand positioniert. Wir haben das das eher von dem Aspekt her betrachtet, was das nachher für die Partei bedeutet, dass es unter Umständen für eine Partei dann sehr schwierig ist, dann wieder zusammenzufinden, weil eventuell jemand, ein Herr Schäuble, vielleicht mit Frau Kramp-Karrenbauer zusammenarbeiten muss. Das war der Punkt. Nicht, dass wir es nicht statthaft finden, wenn sich jemand positioniert.
Und gibt es in Berlin, darf ich einmal ganz kurz, Herr Weber, nur noch mal unsere beiden Berlin-Korrespondenten fragen, gibt es sowas wie ein Agreement, dass man sich bei manchen Punkten eben einfach zurückhält, jetzt so wie in dem Falle, weil dann hinterher vielleicht eine Zusammenarbeit droht, die dann schon belastet wäre?
Ja, natürlich machen das Leute aus taktischen Gründen, obwohl das Ausmaß, in dem jetzt alle führenden Leute gesagt haben, sie legen sich nicht fest und sie sagen nichts, auch schon etwas merkwürdig war. Das würde ich auch sagen.
Ja. Weil es gibt ja die andere, wir wollen jetzt nicht nur die benennen, die sich positioniert haben, sondern es gibt ja eben auch einige, die gesagt haben, wir überlassen das den Delegierten und ich diktiere niemandem in den Blog, wo er sein Kreuz machen soll. Das haben wir auch gehört in den letzten Tagen.
Ja, Ralf Brinkhaus zum Beispiel habe ich, glaube ich, gestern oder heute Morgen so in diesem Sinne gehört, ja.
Herr Weber, Sie sind noch mal dran.
Ja, danke schön. Ich habe den Anfang der Sendung nicht bekommen, tut mir leid, ich habe den Namen der Dame, die mir widersprochen hat, nicht.
Frau Professor Münch.
Ja, Frau Professor Mönch, ich muss Ihnen sagen, was Sie sagen, ist richtig und falsch zugleich. Das ist richtig, weil es richtig ist. Nur das gilt für jede Person, die sich verortet. Und da sind erwachsene Menschen und jeder weiß auch, wo Herr Schäuble steht. Da muss er sich gar nicht. Aber dass sich jemand positioniert, ist parteitaktisch und so. Und das steht jedem, finde ich, zu, wenn sich geäußert wird und warum nicht ihm. Und dass dann der Zusammenführung der Partei schadet, das gilt ja auch genauso gut für Herrn Günther. Der muss ja auch dann mit der Kandidatin oder dem Kandidaten, die es dann werden, zurechtkommen. Das sind erwachsene Leute, die werden sich schon zurechtfinden.
Nee, es war, glaube ich, also ich möchte Frau Münch noch mal unterstützen, weil ich es da ähnlich sehe. Es ging tatsächlich eher darum, was heißt das für die Partei hinterher? Und ich hatte ja den Daniel Günther ins Spiel gebracht und ich sehe tatsächlich Daniel Günther da eben in einer anderen Rolle, beziehungsweise ich sehe eben Wolfgang Schäuble in einer relativ singulären Rolle. Der ist so eine Art Bundespräsident für diese Partei auch. Der hat da so eine präsidiale Funktion einfach, weil er eine solche Autorität hat. Und deswegen, natürlich steht es ihm zu, kann ihm keiner verbieten. Ich hätte es mit Blick auf den Tag nach dem Parteitag klüger gefunden, wenn er sich nicht so weit aus dem Fenster gelehnt hätte.
Das war, glaube ich, eine Einschätzung.
Aber er hat mich natürlich vorher nicht gefragt und es steht ihm alles zu. Das ist völlig richtig.
Eine Einschätzungsfrage. Und Herr Weber, wenn ich natürlich auch noch mal was sagen darf, Sie meinten, dass auch bei unserer Berichterstattung Annegret Kramp-Karrenbauer besser wegkäme. Also im besten Falle bilden wir tatsächlich ab, was Menschen bis hierhin gemacht haben in ihrer politischen Laufbahn. Oder wir berichten auch über die Regionalkonferenzen, wo es tatsächlich um Applaus ging und dann kam Herr Merz zum Teil besser weg, zum Teil Annegret Kramp-Karrenbauer. Eine eigene Meinung, soweit würde ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen, haben Sie von uns mutmaßlich nicht gehört?
Naja, es ist schon, also ich sage schon so, wie natürlich ist das, Wahrnehmung ist immer was Individuelles, aber ich habe in vielen Sendungen, in denen darüber jetzt berichtet wurde, das war ja sehr dicht in den letzten Tagen und Wochen, schon meistens letztlich mitbekommen, was übrig geblieben ist, naja, die hat schon, ist schon eher so die es werden sollte. Also wie man selbst da persönlich so steht und wie gesagt, das mit der herausragenden Rolle von Herrn Schäuble weiterhin, also ich meine, ich sehe darin wirklich kein Argument. Weil,
okay, aber ich glaube, jetzt an dem Punkt,
niemand etwas weg. Ne?
Genau. An dem Punkt, glaube ich, haben unsere Experten noch mal versucht, so ihre Rolle, ihre Einschätzung klar zu machen. Wir haben natürlich auch viel über Umfragezahlen diskutiert. Eine Mail, die mich noch erreicht hat, möchte ich auch nicht vorenthalten, aus Goslar von Lutz Giese, der nämlich schreibt, warum wird von der CDU-Kandidatenwahl solch oder über die Kandidatenwahl solch ein medialer Hype betrieben?
War ein sehr geschickter Coup mit den Regionalkonferenzen.
Ja, man kann die Frage, glaube ich, also ja, wir wissen alle, dass es tatsächlich ein großes Thema war und dass das offensichtlich ja auch funktioniert hat, sich ins Gespräch zu bringen. Nur eine Zahl, 1600 nationale, aber auch internationale Journalisten sind offensichtlich gerade in Hamburg, werden morgen berichten. Also das ist nicht nur eine nationale Frage. Richtet sich demnach also tatsächlich auch vom Ausland her, wird dem so eine große Bedeutung beigemessen, weil auch da schon klar ist, es geht um den nächsten Kanzler, die nächste Kanzlerin?
Ja, natürlich. Ich meine, das unterschätzen wir auch manchmal. Wir sind das größte Land in Europa, das wirtschaftlich mit Abstand stärkste Land. Das ist absolut entscheidend, auch für die Zukunft der Europäischen Union. Und das war bisher in der Wahrnehmung der Welt, wir haben ja schon über darüber gesprochen. Die Briten haben sich durch den Brexit ein bisschen ins Abseits geschossen.
Wir haben hatten Trump, aber auch große Aufmerksamkeit.
Wir haben Trump, wir haben Putin, wir hatten den Regierungswechsel in Italien. Nein, was ich nur meine ist, in der Wahrnehmung der Welt ist Deutschland das letzte halbwegs wichtige Land auf der Welt, würde ich fast sagen, was noch halbwegs vernünftig regiert wird. Und die Leute wollen natürlich wissen, ob das weitergeht, ob Deutschland ein Stabilitätsanker bleibt oder nicht.
Und das ist und verbunden mit der Person Merkel. Und es geht jetzt, glaube ich, in der Wahrnehmung des Auslands, auch von habe ich heute von Kollegen zugehört, es geht für die, wenn die mit ihren Redaktionen zu Hause telefonieren, geht es darum, wer ist denn der oder diejenige, die nach Merkel kommt? Weil das ist die eine Politikerin, die man kennt aus Deutschland und die wird absehbar irgendwann nicht mehr da sein.
Frau Professor Münch, Sie haben das letzte Wort in dieser Sendung.
Und es kommt noch was anderes hinzu. Uns allen macht es unheimlich Spaß zu spekulieren und es ist immer viel einfacher zu spekulieren über Personen und dann ist noch das Verführerische dran, dass das so drei unterschiedliche Personen sind. Den schwulen jungen Politiker, den etwas älteren Wirtschaftsmagnaten, der Einfluss und Erfolg hatte und noch eine junge, mitteljunge, sympathische Frau, mittelalte, das passt einfach.
Und wir alle haben heute Abend, wir haben ein bisschen spekuliert, wir haben versucht, uns zurückzuhalten mit einer Spekulationssendung, sondern haben doch viele andere Aspekte auch noch mit abgeklärt. So hoffe ich zumindest der Themenabend auf NDR Info mit der Frage, wer kommt nach Merkel, die CDU vor ihrem Bundesparteitag. Es wird heute sicherlich nicht nur in Hamburg ein langer Abend und es wird morgen vermutlich ein langer Tag der Berichterstattung. Bleiben Sie bei NDR Info, wir haben unsere Kollegen vor Ort und werden natürlich auch über die Abstimmung und alles Weitere dann informieren. Ich bedanke mich bei unseren Gästen. Zum einen Ralf Bollmann, er ist Korrespondent bei der FAZ. Danke an unseren Kollegen aus dem Hauptstadtstudio, den RBB-Hörfunkkorrespondenten Alex Krämer und ein großes Dankeschön auch an Frau Professor Dr. Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin und Direktorin an der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Vielen Dank an die Redaktion, danke an Petra Lehnert. Mein Name ist Birgit Langhammer. Danke, dass Sie zugehört haben und hoffentlich bis bald. Schönen Abend noch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.